Was haben Killing Me Softly von den Fugees, Wannabe von den Spice Girls, Lemon Tree von Fool's Garden, Dolly das Schaf, Oliver Bierhoff und das erste Club-Handy und Hotmail als einer der ersten kostenlosen E-Mail-Dienste gemeinsam? Das Jahr 1996. Und was ist in diesem Jahr noch so richtig Geiles passiert, worüber jeder Horrorfan richtig, richtig glücklich sein kann? Ganz genau. Das Revival des Slasher-Genres, die Geburt der Metaebene, Wes Cravens Scream. Und genau darum geht's heute, ein bisschen franchise-übergreifend, aber hauptsächlich um den ersten Teil. Serkan und ich tauchen ein und wünschen euch dabei viel Spaß.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Hey, liebe Horror-Nerds, schön, dass ihr wieder reinhört. Wir sind wieder zurück mit der zweiten Episode in diesem Jahr, in 2026. Es ist immer noch scheiß bitter kalt und wir reiben uns in die Hände, damit es uns wärmer wird, denn in nächste Woche startet in den Kinos Scream 7.
Scream 7, let's go.
Ja, und da sind wir doch mal so auf den Geschmack gekommen oder auf die Idee gekommen, ey, komm, lass doch einfach mal ein bisschen über Scream reden. Wir haben ja so oft schon über die Episoden verteilt, mal so ein bisschen über unsere Lieblingsslasher geredet. Und also ich glaube, für Marian ist es mal noch ein Zacken mehr der Slasher-Film schlechthin, wenn ich mich nicht täusche, ne?
Ja, jeder hat ja diesen einen Film, ja, diesen einen Film, der wirklich den Klick gemacht hat oder ausgelöst hat im Gehirn, ne?
Ja,
jeder hat
genau.
Ihn, jeder hat ihn. Bei mir ist es Scream.
Ja, wie du sagst, ey, jeder hat diesen Moment, wo es Klick gemacht hat in seiner Jugend oder so, den Film, der alles irgendwie verändert hat. Für viele meiner Generation war das halt tatsächlich Scream. Also, Marian, wann hat Ghostface bei dir das erste Mal angerufen?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube, es war 96 oder 97. Und zwar war das beim Kumpel und damals hieß die Plattform noch Premiere.
Ja, ja, klar. Wer kennt's nicht?
Und wer kennt's nicht, ne? Damals hieß die Plattform noch Premiere und dann haben wir bei ihm gechillt in der Wohnung und haben diesen Film geguckt. Ich mochte ja schon immer Horrorfilme. Wisst ihr ja jetzt mittlerweile alle, ne? und ich habe die auch immer hart gefeiert, ne? Aber ich habe Scream geguckt mit meinem Buddy, Nick Patrick hieß der oder heißt der. Und als dieser Film zu Ende war, der hat irgendwas in mir ausgelöst. Der hat mir ein Gefühl gegeben, was ich noch nie gespürt habe bei irgendeinem Horrorfilm, den ich geguckt habe. Ich hatte echt schon viele, also wirklich viele Horrorfilme geguckt und viele Horrorfilme davor haben mich auch schon wirklich, haben mich zum Einscheißen gebracht, ja, vor allem früher. Aber Scream, der hat mich nicht nur zum Einscheißen gebracht, er war halt ultra spannend, gepaart mit der Musik, gepaart mit der Kameraarbeit, gepaart mit diesen Schauspielern, mit diesem Drehbuch. Und das hat da, als ich den das erste Mal gesehen habe, da war für mich so, okay, ich weiß jetzt, was ich machen möchte. Ich weiß, womit ich jetzt die meiste Zeit meines restlichen Lebens verbringen möchte. Und das ist es irgendwie Horrorfilme gucken und hoffentlich eines Tages irgendwie drehen. Und das hat auch so ein bisschen bei mir den Gedanken gekickstartet, dass ich zum Film wollte. Da bin ich dann ja auch nach dem Abi, nach Bundeswehr, auch 11 Jahre als Freiberufler gelandet. Und ich denke, Scream war ein großer, großer Teil davon, der dazu beigetragen hat, dass ich unbedingt Filme machen wollte. Und ja, und das war's. Das war so der erste Film, den ich tatsächlich bewusst irgendwie unbedingt mehrere Male im Jahr gucken musste, weißt du?
Naja, du, das ist wirklich, alles, was so in der Jugend natürlich passiert, damit romantisiert man ja auch nochmal ein bisschen mehr. Das ist halt einfach so. Und du hast alles, was du beschrieben hast, ist so wirklich Feeling. Also es ist einfach ein Vibe. Es ist einfach das, was man Mann, ich musste vorhin so ein bisschen lachen. Ich habe hier in meinem Kopf ging so richtig so Dance-Musik ab, so aus den 90ern, irgendwie komischerweise so, weil du diese ganzen Sachen aufgezählt hast, Hotmail und AOL oder weißt du jetzt, ja und so Sachen, Geschichten, weil es ist halt diese Zeit, wo es diese Transition war, wo es noch nicht so ganz extrem digital war, wo wir aber schon so uns sehr modern gefühlt haben und der greift halt auch so einen Moment der Jugend auf, der Unbeschwertheit, die man heute oft so vermisst. Wenn man älter wird, denkt man halt nochmal ein bisschen anders wieder über die Sachen nach.
Absolut.
Zu dem Zeitpunkt war es bei mir, bin ja jetzt nochmal 3 Jahre älter. Ich habe den ja tatsächlich im Kino geguckt. ich weiß, du bist ein bisschen neidisch vielleicht drauf, aber ich habe ihn damals mit einer Clique auch von 14 Leuten oder so wirklich gesehen, eine richtige Truppe.
Geil.
Und ich hatte halt auch ein paar Kumpels, die waren ein bisschen älter. Und der andere, ein oder andere, hatte halt auch nochmal ein bisschen nachgeholfen in seinem Schülerausweis. Und wir waren halt im Alhambra-Kino im Wedding und es war noch das alte Alhambra-Kino im Wedding. Also falls das jemand interessiert, in Berlin-Wedding, Alhambra-Kino ist halt eine Institution, die es schon ewig gibt.
Riesenteil auch, war Riesenkino, war? Kann das sein?
Mittlerweile halt auch echt modern und hat ja auch, glaube ich, 4, 5 Kinos. Das ist echt modern, das ist ein schönes Kino. Also jetzt ein hochmodernes, so à la UCI-Standards halt. Beziehungsweise, was ist das, UCI oder ist das Sinister? Ich bin mir gar nicht gerade sicher.
Mhm.
Wie auch immer. Aber damals war es halt eben ein Independent-Kino, ne? Also wie es viele in Berlin gab. Ne? Und es war halt eben für die Weddinger. Und es war halt aber auch extrem runtergekommen. Es war ein Kinosaal und es war schon auch ziemlich so mit Kaugummis an den Sitzen dran. Leute haben irgendwo hingespuckt. Einer in der ersten Reihe hat geraucht. Und es war wild so, ja. Und da sind wir halt eben als, also ich als 14-Jähriger, glaube ich, war ich da, oder 15, weiß ich jetzt auch gerade nicht, so ungefähr halt, und bin ich halt auch reingekommen, obwohl ich noch nicht 16 war. Und er hat ja eine FSK 16, ne, in Deutschland. Und dafür muss ich aber auch sagen, trotzdem auch gut brutal, oder? Also der hat schon krasse Momente.
Ja, auf jeden Fall. Ey, ich muss mal ganz kurz nochmal paar lustige Fun Facts zum Jahr 1996 raushauen an der Stelle, ja. Ich komm gleich drauf zurück, ja. Ich habe nämlich das gerade nochmal vor mir offen so. Und ich habe ja hier mit Hotmail und AOL und so, wer kennt's nicht, ne? Digga, Kino, Independence Day, Twister, der erste Mission Impossible, Beanie Babies, Spielzeug, Digi. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Beanie Babies, die waren.
Nee, die sagen mir nichts jetzt.
Die Emergency Room war die Top-Serie damals. Hat George Clooney zum absoluten Star gemacht. Friends mit Courtney Cox, weißt du?
Krass, stimmt, ja.
Courtney Cox. Ne, die wollte ja unbedingt dann in Scream, damit sie ein bisschen dieses Friends-Image ablegt und sowas, ne?
Ja.
Also mega, mega lustig, was
ich
alles.
Ich fand sie auch schon immer heiß, muss ich sagen. Ich fand sie immer sehr, sehr hübsch. Und bei den Friends, manche waren ja eher Jennifer Aniston. Ich war immer so Courtney Cox. So.
Ich war Jennifer Aniston.
Ja? Ich weiß nicht. Sie war und ist auch heute noch super sweet, auch in ihrem Alter. Also kann man nichts sagen. Ne? Also,
die Blonde, die war auch nice.
Ja, wie hieß die nochmal?
Phoebe,
genau. Ja. War aber nicht so meine Serie, muss ich sagen, so Friends. So, ne?
Same.
Aber ich habe den natürlich im Kino jetzt gesehen, Scream, und ich habe den auf Deutsch geguckt. Ich nehme mal wieder an, mit deiner Clique und deinen Connection im guten alten Zehlendorf, du hast den im O-Ton geguckt?
Yes, sir. Ich habe ihn tatsächlich noch nie auf Deutsch geguckt.
Ja, ist ja krass, ne? Ja, ist ja krass. Also, ich habe den natürlich auch schon auf Englisch gesehen, also im O-Ton, aber ja, du weißt, es ist so ein ambivalentes Verhältnis mit Synchro. Also, ich mag Synchro, aber nicht jede Synchro.
Aber warte mal, ich glaube, ich habe den Film doch schon mal auf Deutsch gesehen, weil wir den mal irgendwie also als VHS geliehen haben von irgendeinem Videostore, ne? Und ich glaube aber auch, dass eigentlich
die
gar nicht
gut.
Mal scheiße, das gar nicht
Nein,
mal so scheiße gefunden
gut.
zu haben, die Synchro.
Die ist wirklich gut. Es gibt so ein paar Sachen, wo Sydney irgendwann mal sagt, du hässlich Kröte. Ja. So, das ist so ein bisschen, ja gut, da hat sie wahrscheinlich irgendwas anderes gesagt. Ich weiß jetzt nicht, das Original, was da der Fall war. Weißt du, wo sie die Tür zumacht vor Stu und Randy. weil sie nicht weiß, wer von denen Killer ist. Da sagt sie was auf Englisch, ich weiß nicht, was sie sagt.
Ach so. Ja, ja, warte mal, auf Englisch sagt sie da, sie sagt einfach fuck you both und macht die Tür zu.
Fuck you both, ja, ja. Schade, Alter. Das ist dann wieder so der O-Ton dann doch ein bisschen cooler, aber trotzdem, ich muss sagen auch, die ganzen Stimmen, Synchro, technisch, ey, danke für die Synchro, viele Menschen wären sonst gar nicht an den Film rangekommen und so. Damals war das halt noch nicht so präsent, dass man den O-Ton. Und Scream Ghostface, ne, im Original ist es ja dieser Roger L. Jackson.
Der die Stimme spricht.
Genau, der die Stimme gegeben hat. Und im Deutschen ist es Kai Taschner. Ja, und ja, macht es richtig gut. Also, wenn du das denn so eins zu eins immer so hin und her switchst, das habe ich heute tatsächlich mal gemacht. Ich dachte, wow, echt gut, Alter. Klar, das Wording ist nicht eins zu eins, aber das nimmt es nicht viel. Also wirklich vom Spiel her echt top.
Cool, cool. Ja, noch nie gehört Kai Taschner, aber ich gucke ja auch gerade mal. Lebt auch noch, Münchner?
Mhm, naja, der ist aktiv auch noch in der Synchro-Branche.
Ja, und hat auf jeden Fall eine schöne Filmografie am Start, die er nachweisen absolut kann.
Naja, klar. Also nochmal kurze Shoutouts und Dank auch an Kai Taschner, der das ja auch wirklich durch die komplette Serie weg immer bespielt hat, soweit ich weiß. Also hab
und wenn ich, gehört. Also Roger L. Jackson, der hat ja für jeden Scream-Film gesprochen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt auch für Teil 7 macht, aber dementsprechend würde ich sagen, dass der... Ja, nee, ich sehe es hier gerade. Nee, hat er nicht. Der hat tatsächlich Scream gesprochen, dann war er in Men in Black... Toy Story hat er gemacht, Blade, John Carpenter's Vampires, um ein paar Horrorfilme, Blutige Fahrt Gottes, gut, es ist kein Horrorfilm, aber trotzdem sehr geiler Film. Ja, spannende Geschichte, ne? Das mag ich ja auch immer so am Podcasten, ne? Wenn man so Filme guckt und sich dann so vorbereitet und recherchiert, dann auch mal live, während man aufnimmt, dann lernt man einfach so viel mehr kennen über dieses geile, geile Genre, was sie alle so lieben, ne? Feier ich richtig.
So ist es. Und das ist auch immer wieder, ich musste es natürlich nicht machen, aber dennoch wollte ich heute einfach, hatte einfach Bock auf den Samstag und habe jetzt auch gerade nochmal Scream mir reingezogen. Einfach weil ich Bock hatte, weil der Film halt immer geht.
Vor allem, der hat so ein gutes Pacing, der geht fast 2 Stunden.
Wollte ich gerade sagen,
Er kommt dann vor wie 90 Minuten, ne?
Ja, wie lange geht er genau?
Stunde 50,
ja, aber es macht einfach Spaß, weil er auch die Balance auch so findet. Das hat Wes Craven halt auch so gut gemacht, so in der Regie, dass du so eine Balance findest zwischen sich auch nicht zu ernst zu nehmen, den Vibe der Generation aufzufangen und den Slasher-Genre einen neuen Anstrich zu geben und eine neue Legitimation, so dass dieses Genre noch gibt, dieses Subgenre, denn es war ja eigentlich so, Anfang der 90er war ein sterbendes Genre, es gab keine echten Slasher-Filme mehr, nur noch so eine wilden Sachen, die ausgelutscht sind und da kam das voll mit einer ganz neuen, frischen Anstrich.
Ja, ja.
Und natürlich auch der kranke Reveal halt. Ne? Das ist
gut, es war aber auch ganz spannend bei Scream. Der Film wurde ja zuerst George Romero angeboten. Nee, zuerst wurde Sam Raimi angeboten, der Film. Das Drehbuch von Kevin Williamson.
Ja, ja.
Dann hat Kevin Williamson das George Romero angeboten. Die haben beide abgesagt. Und dann hat das Wes Craven angeboten.
Der wollte auch nicht.
Und dann wurde zum Glück die Künstler, die haben ja alle so einen übertrieben krassen Ehrgeiz. Team, dann war der auf irgendeiner Con und irgendjemand meinte zu ihm so, ey, deine Filme sind voll scheiße geworden. Ich glaube, du hast verlernt, wie man gruselige Filme macht. So, weil das war, ich glaube, sein letzter davor war irgendwie Nightmare 7 oder sowas. New Nightmare, ne?
Ja, ja. Er ja selber sehr geil findet.
Ja.
Aber viele halt, ich finde den halt eigentlich nicht.
Ich mag den auch.
Also, der spielt ja eben so mit dem Link zu dem ersten Film und so. Aber das war natürlich...
Das war aber auch sein erster Versuch bei New Nightmare, Meta-Ebene zu schaffen und er ist halt gescheitert. Und deswegen war das bei Scream jetzt so ein ganz schmaler Grat zwischen es funktioniert nicht, wir machen uns albern oder die Leute nehmen uns halt ernst.
Ja. Aber Das ist ja genau das Gute, das meine ich ja damit, dass er Wes Craven einfach vielleicht auch aus seinen Fehlern auch gelernt hat und gemerkt hat, wenn man es zu ernst macht, dann gehst du am Publikum vorbei. Dann weißt du so, dann spüren die das nicht mehr. Aber so eine gewisse Nuance von Humor und ein Augenzwinker sorgt dafür, dass der Film einfach, ja, dieses schöne Pacing hat, diesen Spaß, den man bei dem Film empfindet, immer wieder.
Und 100%ig, ja.
Hat auch so seine tiefen Momente, ne, mit Sidney, die Neve Campbell, die es wirklich ja auch drauf hat, so Emotionalität so über die Kamera rüberzubringen. Also da willst du fast mitheulen manchmal. So. Sie hat so ein trauriges Gesicht, sagt meine Frau auch immer so wenn sie so, weißt du, so in die Leere guckt, so, weißt du?
Ja, hat sie sehr gut gemacht. Ja, und wenn man darauf zurückguckt, hat der Wes Craven auch wirklich was geschafft, was ich glaube noch kein anderer Regisseur geschafft hat. Er hat es geschafft in den 70ern, 80ern und 90ern,
relevant
zu sein, ein Genre ins Leben zu rufen. Ja, wir hatten 72 hatten wir Mondo Brutal, also Last House on the Left, wir 84 Nightmare on Elm Street, ne? Dann hatten wir 96 eben halt Scream, und jeder einzelne dieser Filme, der hat dem Horrorgenre so extrem erfrischend gut getan, weil sie den dann halt, ne, auch jetzt Nightmare on Elm Street, sich selber nicht so ernst genommen haben. Und was er jetzt gemacht hat, warum Scream halt so eine krasse Relevanz hat und so eine wahnsinnige Popularität und Wichtigkeit auch, ne, der hat quasi vier Dinge miteinander kombiniert. Erstens hat er dieses, habe ich im Intro schon gesagt, so dieses Murder Mystery Reveal wieder da
mitgebracht.
Dann ist es ein geiles Drama, ein perfekt geschriebener Thriller. Ne? Aber jetzt kommen die wichtigsten Dinge, sowas, weißt du, jetzt kommen die wichtigsten Dinge. Er hat das Metagenre erschaffen mit Scream, weißt du, weil er sich getraut hat, im Film Sachen wiederzugeben, über die du und ich zu der Zeit auch geredet haben. Halloween, Nightmare on Elm Street, The Exorcist und so weiter und so fort. Also man hat sich wirklich mitten in diesem Film gefühlt, was ihn letztendlich so krass erfolgreich gemacht hat. Ne? Und das ist halt schon absolut genial, was er damit auf die Beine gestellt hat. Ja,
ja. Absolut. Ich habe ja auch schon gesagt, auch dieser Reveal ist halt auch wirklich, ist einfach auch super geschrieben, muss man auch nochmal sagen. Ne? Also dieses Buch, was sie ja auch schon erwähnt hat, Kevin Williamson, das ist einfach so krass stimmig, und naja, ich komme nachher vielleicht nochmal drauf. Aber generell, das Franchise ist ja dann losgerissen worden, so. Und Wes Craven hat ja auch drei Filme gemacht am Ende, ne? Wobei ich sagen muss, also der dritte ist dann, glaube ich, schon so der schwächste. Leider ist es halt immer weiter abgeebbt, ne? Aber die Frage ist, was können wir alles noch von dem Franchise irgendwie erwarten, ne? Also was soll da noch kommen, frage ich mich jedes Mal, wenn ein neuer Titel kommt.
Naja, also es muss halt auf jeden Fall, das wiederholt sich jetzt halt, ne? Das geht immer wieder weiter ins Metagenre, ne? Davon lebt der Film, ne? Vor allem, wenn man jetzt mal über Scream 2 redet, das ist ja für das Franchise an sich, nicht jetzt für die Horrorfilmwelt oder für die Filmwelt allgemein, sondern ich rede jetzt nur vom Franchise, der viel wichtigere Film, ne? Warum? Weil du halt wirklich, Scream 2 fängt an mit Stab. The Murder of Woodsboro, weißt du, was ich meine? Er fängt damit an, dass quasi der Film in Film stattfindet und ironischerweise dann auch in den Fortsetzungen oder in dem Film
immer wieder erwähnt wird.
Neve Campbell, also Sidney Prescott von Tori Spelling gespielt wird. Und sie sagt ja im ersten Teil so, mein Gott, toll, wenn ich mit meinem Glück kriege ich irgendwie bei der Verfilmung Tori Spelling sowas, ne? Und das ist dann halt passiert, ne? Und deswegen ist es dafür halt das viel wichtige Genre. Und vor allem, was das Krasse daran ist, du hast diese ganzen Franchise-Killer, und das unterscheidet jetzt Ghostface, weil Jason ist Jason, Freddy ist Freddy, Chucky ist Chucky, aber Ghostface ist nicht immer Ghostface, weil immer jemand anders unter der Maske steckt.
Ja,
Mensch,
genau.
Jemand, der Fehler macht, jemand, der auf die Schnauze fällt, jemand, der eine Bierflasche in die Fresse geworfen bekommt, ne?
Absolut.
So eine Sachen, ne? Und das macht es halt auch noch so extrem nah und sehr so fast schon irgendwie, könnte man sagen, so realistisch.
Ja, genau. Es ist halt, eben kein Supernatural Killer, ne? Und er ist, es ist halt einfach wirklich immer irgendein, meistens ein Psycho-Duo, ja, die sich, die einen Plan aushacken, und so kannst du halt immer wieder eine Whodunit-Geschichte kreieren und aus dem Hut zaubern. Und natürlich wird das Universum immer wieder mit ganz obskuren Links und Geschichten, und der ist der Neffe, der Verwandte, der Bekannte.
Ey, Digga, wir hatten hier in Scream 3, also übrigens, Leute, Spoilerfolge, ne? Aber ich denke mal, die Filme sind über 20 Jahre alt, ne?
Ja,
Es ist lustig, dass du es sagst, ne? Weil in Scream 3 war es der Halbbruder, in Scream 4 war es der Cousin und so weiter und so fort. Ne?
Das meine ich ja. Das ist so eine Universum von Verwandten und verworrenen Dingen, und das ist dann halt auch mal die Frage, mag man das jetzt so? Es ist am Ende natürlich, der Drops ist auch schon manchmal so ein bisschen gelutscht, aber natürlich, ey, auf dem 7. machen wir uns nichts vor, freuen wir uns beide trotzdem, oder?
Hundertprozentig, ja, auf jeden Fall. Mann, Scream ist einfach Scream, Ghostface ist einfach ein Klassiker, und der bringt dann ja auch gewisse Tropes mit, wieso man halt einen Film mag. So, ne? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch Scream 4 und 5 und 6 vor ein paar Monaten freshly revisited.
Ja, echt?
Ja. Und das sind jetzt... ich werde mich damit nicht anfreunden. Bei Scream 2 hat man schon gemerkt, der für mich an zweiter Stelle kommt, vom gesamten Franchise, hat man schon gemerkt, okay, das ist jetzt so mehr der 90s Slasher, wie man ihn kennt.
Ja.
Das ist so, diese Intelligenz aus dem ersten Teil, die hat Scream 2 nicht geschafft, und die haben auch diese ganzen Slasher, die Scream ausgelöst hat, nicht geschafft. Urban Legends, I Know What You Did Last Summer und so weiter und so fort. Das haben die alle nicht geschafft. Da hebt
sich Scream 1
wirklich weit, weit, weit von ab. Ne? Aber was ich sagen wollte, ist, dass du merkst halt in Scream 2, das ist jetzt halt dein 90s Slasher. Du hast dann die Leute dabei, du hast Sarah Michelle Gellar dabei, I Know What You Did Last Summer. Ne? Du hast zum Beispiel auch, what's her name, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, aber in Urban Legends, die Killerin, spielt so ein Sorority Girl in Scream.
Ja, ja, genau, ich weiß, was du meinst. Haben wir ja auch drüber geredet.
Genau. Und so zieht sich das halt dann durch die ganzen Slasher, also die wurden dann da rumgereicht, die Schauspieler und Schauspielerinnen.
Jada Pinkett Smith.
Jada Pinkett Smith.
Auch mit, ne?
Opening Scene. Ja, und das war ja auch das Geile daran, ne? Weil das, was mir gefallen hat, ist, dass die natürlich hiermit, wir kennen die alle die Geschichte, ich muss sie wiederholen, alle, die diesen Podcast hören, wissen ganz genau, Drew Barrymore sollte die Hauptrolle spielen, hat dann aber gesagt, hey, wie wär's denn, ich würde viel lieber die erste Rolle spielen, also die erste Szene spielen, wo ich getötet werde. Und die Leute natürlich so, wow, what the fuck, du hast hier Drew Barrymore auf dem Cover, ne, und hier und da,
eine
Final Girl und didede und tralala. Aber was Craven halt da gemacht hat, ist, dass er halt diesen Slasher-Trope aufgenommen hat und gesagt hat, wir töten erstmal das Blondchen, weißt du? Blondchen ist die erste, die stirbt.
Ne? Ja. Voll.
Und so ist es halt sehr gut gelungen. Und so war das mit Jada Pinkett Smith auch, ne? Weil sie ist auch auf dem Cover drauf. Natürlich, ich habe es gerade vor mir, das Cover von Scream 2. Sie ist auf der letzten Position sozusagen. Ne? Davor sind Courtney und David Arquette und Neve Campbell. Mhm. Und dann kommt halt sie, ne? Aber man denkt sich auch so, man hat schon damit gerechnet, sowas, ne? Dass das jetzt passiert. Und die Opening Scene von Scream 2, Digga, Mann, wie geil war die Opening Scene von Scream 2.
Hammer. Den habe ich nicht im Kino gesehen, den habe ich dann irgendwann, glaube ich, auf VHS gesehen. Aber ich wusste, es ist fest Wes Craven, und es kann auf keinen Fall schlecht sein. Ja, also das war mir schon irgendwie klar. Und wenn wir jetzt bei Scream 2 gucken, es gibt ja auch so legendäre Konversationen auch in diesem Filmclub, ne? Also wo die da quasi in der Filmtheorie, da wo die dann darüber reden, ja, diese legendäre Szene, was gibt keinen Nachfolger oder Remake, einen zweiten Teil, da spielt man also damit, dass ein Sequel, meine ich, nicht besser sein kann. Und dann kommt, dann challenge sie sich gegenseitig und sagen, Terminator 2, was los, Alter? Und der andere sagt, ey, der Pate 2, und alles auf wirklich Sachen, darüber kann man wirklich diskutieren. Denn ich finde zum Beispiel persönlich auch der Pate 2 besser als der Pate. Na?
Auf jeden Fall.
Und bei Terminator schwank ich immer hin und her, da kann ich mich nie so richtig entscheiden, aber das ist so, so eine Diskussion, die du auch mit deinen Freunden hast. So, ne?
Da hast du wieder
die Meta-Ebene auch.
Ja, ja, das ist auch ganz lustig. Sorry, dass ich unterbreche an der Stelle.
Ja, alles gut.
Aber da gibt es eine Szene in Scream 2. Da sagt er zu Randy im Vorbeigehen, Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Also, wurden alle drei gleich fast parallel zueinander geschrieben, war geplante Trilogie, zählt nicht. Und genau das Gleiche könnte ich jetzt auch zu Godfather 2 sagen.
Ja, gut, okay, ja, mag sein, aber wegen Robert De Niro alleine schon, der sollte ja eigentlich im ersten Teil schon dabei sein und keine Ahnung.
Mir fallen einige zweite Teile ein, die geil sind. Herr der Ringe zum Beispiel, sind alle gleich geil.
Aber ich bin komischerweise so bei Trilogien finde ich oft die zweiten Filme, vielleicht auch gerade, weil die so geplant sind, so in der Struktur oder in der Erzählung, finde ich die zweiten oft sehr stark. Ja? Ich bin immer Zurück in die Zukunft Trilogie Nummer 1 für mich. Also ich liebe diese Trilogie. Back to the Future ist einfach holy. Dieser Film ist der perfekte Film. Dennoch, ja, jetzt so geil. Mit den Jahren, bin ich manchmal schon ein bisschen dabei, dass ich sage, ich liebe den zweiten fast mehr. Also der kommt öfter in meinen Player.
Ich mochte den schon immer am meisten, den zweiten Teil.
Ja, weißt du aber auch warum?
Warum?
Weil die ja auch im Grunde genommen im zweiten Teil zurück in den ersten Teil fliegen. Also sind ja auch trotzdem im, und dann ist es nochmal so eine doppelte Metaebene so. Und ja, das macht es irgendwie nochmal viel spannender irgendwie. Und du hast beide Filme in einem, ja. Ja, und so eine Diskussion, diese Gesprächsstoff, der dann so in den Film entsteht, macht den auch so real, weil der halt so ein Gefühl hat, das könnten auch wir sein, diese ganzen Kids, diese ganzen Jugendlichen. Man ist dann auch so sehr verbunden mit den ganzen. Und das erste, nur ganz kurz noch im zweiten Teil, was mir auch aufgefallen ist, da fand ich immer so, der Film ist wirklich fast bis zu drei Viertel stark und im letzten Drittel finde ich, mit dem Reveal und so, da kackt er einfach ab, finde ich.
Ich würde sogar sagen, bei mir ist es so 50-50.
Bei
mir ist es so, die erste Stunde finde ich richtig, geht 2 Stunden der Film, ein bisschen länger als Scream 1, 10 Minuten länger. Ich finde die erste Stunde richtig geil. Und danach nicht. Also ich sag's dir ganz ehrlich, und es ist nicht nur, weil ich darüber, weil ich das schade finde und traurig bin, dass die den Charakter gestrichen haben, aber ab dem Zeitpunkt, wo Randy getötet wird, ist der Film für mich irgendwie abgeflaut.
Ja, das stimmt.
Ich fand ihn noch immer gut,
easy.
Aber...
Viel zu easy
so. Viel zu easy, viel zu einfach. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau was, vielleicht weiß es jemand von unseren Zuhörern gerade, aber ich kann mir vorstellen, dass es da irgend so einen Konflikt gegeben hat oder whatever, was ich mir eigentlich nicht
Randy
vorstellen
muss gehen.
Ja, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das waren ja voll die familiären Dreharbeiten. Ne?
Ja, und ich meine, Randy, den dann so abkratzen zu lassen, da im offenen Feld dort irgendwie auf diesem College, auf dieser Universität so. Ja. Ich fand das irgendwie so, es hat einfach nicht, das war traurig irgendwie fast schon. Wie könnte das Randy antun? Der hat die goldenen Regeln aufgestellt im ersten Teil. Der hat so viele Anteile gegeben oder mit zum Erfolg beigetragen und das war ein bisschen zu easy.
Da sagst du das auf jeden Fall, ja, und diese Regeln, die er aufgestellt, ich kann ja den Film, also ich würde behaupten, dass ich von Scream 1 bestimmt so 80-90% mitreden kann. So oft habe ich den Film gesehen.
Na, das werden wir nachher nochmal sehen, wa?
und dann gab es ja auch diese eine richtig geile Szene in dem Videoladen in Scream 1, wo sie über die
Verdeckten
und über die Motive, die man haben könnte.
Ja, total.
Millennium. Ne? Und das ist so genial, wie er auch sagt, so, ey, braucht es ein Motiv? Nee, es braucht kein Motiv. Es muss simpel sein. Ne? Die Leute wollen nicht hier hochkomplexe Themen haben. Es muss simpel sein, geradeaus. Und desto dümmer, desto besser.
Es ist halt einfach ein Film. Du hast voll richtig einfach jetzt so immer unterm Strich einfach. Es ist schon immer irgendwie so dieser Slasher, jetzt bestimmt zum 100. Mal gesagt, mit dieser Metaebene. Aber ein Film, wo man sich so related fühlt, weil wir auch so eine Diskussion haben, weil wir auch so reden und weil wir auch über Filme philosophieren. Und das ist ein Film für Filmnerds, für Leute, die
genau.
Und Slashers lieben und Horror lieben. Und
genau, und mittlerweile ist es ja so, dass Metaebene ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Aber damals, 96, als Scream rausgekommen ist, da war es schon auf jeden Fall das Ultimative, ne? Und das erkennt man absolut auch daran, dass er auch ganz, ganz, ganz bewusst Halloween genommen hat, den sie auf der Party geguckt haben, ne? Weil erstens jeder Boy, jede Girl, die früher auf einer Party waren, so der Film spielt ja im September, also kurz zu Halloween, Scream 1 jetzt, hat Halloween auf irgendeiner Party laufen lassen, ne? Aber was viel wichtiger ist, ist, dass dieser Film Halloween halt das Slasher-Genre die Regeln so grundlegend dargestellt hat. Weißt du, die Jungfrau überlebt, sie outsmartet, die wird das Final Girl, sie outsmartet jeden. Wenn du Sex stirbst, wenn du Sex hast, stirbst du. Wenn du rauchst und Drogen nimmst und Bier trinkst oder Alkohol, stirbst du. Also Halloween hat ja diese Regeln maßgeblich auf die Beine gestellt, woran sich dann alle gehalten haben danach. Ne? Also du hattest
aber
danach,
unwissentlich.
Naja, ja, aber du hattest danach, guck mal, die ganzen Filme, die danach gekommen sind, The Burning, Friday the 13th und so weiter und so fort, das ist alles eigentlich eine 1:1 Kopie von Halloween. Jetzt mal abgesehen, ja, von, klar. Abgesehen von Bay of Blood jetzt, darüber, da, weißt du, das ist wieder ein ganz anderes Thema, das wir da aufmachen würden, ne?
Ja, 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 haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Copy and Paste, und deswegen hat Halloween das halt so grundlegend dargestellt, und deswegen ist es auch so wichtig, als er die Regeln erklärt, dass genau dieser Film spielt, sogar auch mit der Szene, wo das Messer hochgehalten wird, wo die Brillenschlange da gekillt wird, nachdem er
ja, genau.
Sex gehabt hat und Bier geholt holen wollte, ja, die zwei doppelt tot sind.
Ich komme gleich wieder.
Ja,
ja, du, also, da sagst du was, weil Wes Craven hat, glaube ich, auch irgendwo mal im Interview gesagt, also ein Film, wo er neidisch ist, dass er ihn nicht gedreht hat, ist halt Halloween. Ja, also er liebt Halloween. Ja, und ist kein Wunder, dass er diesen Slasher-Film natürlich in seinen Film auch auftauchen lässt. Das ist halt auch einfach so Respekt und Kudos an den ultimativen Slasher, der einfach für dieses Genre so einfach so steht, so allein steht. Es gibt keinen anderen. Das, also wirklich jetzt mal, oder? Das ist der ultimative Slasher, Halloween. Da müssen wir uns nichts vormachen, oder?
Der ultimative Slasher, Digga. Unangefochten. Number one.
Das meine ich doch. Da geht jeden Slasher-Film-Fan das Herz auf, und jeder kann da philosophieren, und die Musik und alles, was diesen Film umgibt. Hä?
Halloween ist die ultimative so viel good Blaupause. Ne? Und auch so besonders, weil man den halt auch nur zu Halloween auspackt.
Also bei mir ist es definitiv so. Ich kann es nicht verstehen, wann ich den sonst gucken soll.
Wenn ich den Film nicht an Halloween gucken würde, wenn ich den jetzt gucken würde, irgendwie im Februar oder März, Digga, ich würde einen Fluch auslösen, so kommt mir das. So religiös bin ich da hinterher, so, weißt du?
Stimmt, Alter. Ja. Dann kommt der Reaper, wa?
Digga, dann kommt der Mamas Reaper, Alter.
Ey, Digga, das geht mir aber auch so. Der landet halt wirklich ausschließlich zu Halloween in den Player. Und das ist doch auch geil so, Mann. Man will sich doch auf bestimmte Filme freuen. Aber sei es drum, Scream kommt da schon öfter mal vor. Und ich geb trotzdem jedem Scream natürlich immer wieder eine Chance. Am Ende weiß ich, wir werden immer wieder mit dem gleichen Scheiß zugeschüttet. Und es ist am Ende immer wieder. Aber die letzten Teile jetzt so. Wie stehst du denn so, jetzt sage ich mal, zu, also alles nach 3?
Ich würde sagen, Ghostface in New York.
Echt, jetzt den 6., ja?
Den 6.
War doch der 6., glaube ich, ne?
Ja, genau. Wir haben hier nicht Jason in New York, sondern wir haben hier Ghostface in New York. Und nachdem ich dem 5., ich war nach dem 5. relativ enttäuscht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Der war schon kacke, muss ich mal sagen.
Ich hab's wirklich, also ich hab den im Kino geguckt, und dann habe ich ihn irgendwann nochmal auf Screaming geguckt.
Screaming ist auch geil, Alter, die neue Screaming-Plattform.
Naja, und das war einfach nur zum Screaming, weißt du, weil ich konnte dem Film leider, coole Schauspieler und so, ne, ohne Frage. Ja. Coole Kills, aber irgendwie hat's mich gelangweilt, und der Reveal, der hat mich gelangweilt, und das war irgendwie scheiße. Und dann bin ich halt in Scream 6 gegangen, auch schön alleine, 23 Uhr, auf Englisch, waren 3 Leute im Kino, ne, um das vollends zu genießen. Ja, und der hat mich dann doch ganz viel besser abgeholt, und bin ich aus dem Kino gegangen und dachte mir so, ach, das hat jetzt Spaß gemacht. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also, ja, die Wes Craven-Dinger sind halt schon noch so, die ich noch so hochhalte. Danach wird es leider immer schlechter. Und ja, Ghostface ist halt eben eine ikonische Figur und man wird, tut sich trotzdem an. Und Scream 4 fand ich jetzt gar nicht mal so gut, gar nicht mal so schlecht. War halt wirklich okay, aber man hat halt natürlich schon krass gespürt, das nimmt keinen guten Lauf mehr. Jetzt ist der Drops gelöscht und Franchise ja, und jetzt
Scream 4, da versuchen sie halt auch hier Early Stage Social Media und Live-Camps und sowas.
Ja, genau.
Hat mich ein bisschen so an Halloween Resurrection erinnert, weißt du?
Ja, na komm, so hart nicht. Aber du hast recht, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Ist übrigens gerade auf Prime, also wer das jetzt nochmal nachholen will bei Prime Video, für
Scream
Umme.
Scream 4 oder was? Für Scream 4?
Ja, Scream 4 für Umme.
Ach so.
Also dachte, solange ihr halt ein Prime
ich dachte, du machst jetzt Werbung Abo für hat. Halloween Resurrection nicht, weil so halt mal deine Schnauze.
Ja, genau, Alter, was? Digga, was mit dir falsch? Denkst du, ich würde diesen Film, den ich, glaube ich, auf den letzten Platz bei unserem Franchise-Ranking gemacht habe, denkst du, den würde ich? Nee, fuck it.
Echt? War der auf, nee. war der auf dem letzten Platz bei dir?
Nee, war glaube ich gar nicht. Oder doch, ich weiß es gar nicht. Vorletzte war.
Hört mal rein, Leute, und schreibt es mir in die Kommentare.
Ich weiß es jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf. Ist ja auch egal. Fuck that shit. Scream 4, und da gebe ich dir recht, ne, diese Anfänge, dieses Social-Media-Ding, die Sachen wurden halt mit eingebaut. Ja, na gut, man versucht halt eben die neue Moderne mit aufzubauen. Aber was halt da halt an auffällt, ist halt leider schon, das Pacing ist nicht mehr schön. Es ist alles sehr hektisch. Es ist, finde ich, sehr viele schnelle Cuts. Es ist nicht mehr... Ja, die Story nimmt sich nicht mehr wirklich Zeit, neue Charaktere aufzubauen. Es verkommt dann halt zum ganz simplen Slasher, ja, der halt eben nur nach Schema F eben durchrattert. Und Szene für Szene, ja, man fiebert nicht mehr so mit.
Ich bin auch echt gespannt auf Scream 7, weil Kevin Williamson nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, sondern er führt auch das allererste Mal Regie.
Krass.
Ja. Ich bin gespannt. Wir haben Neve Campbell kommt zurück.
Zurück, wollte ich gerade sagen, genau.
Da gab es ja Streit davor, ne? Salary Issues, ne? Die wollten ja nicht das zahlen, was sie wollte. Dann hat sie gesagt, okay, dann drehe ich nicht mit euch. Absolut richtig, dass sie da ihre Frau gestanden hat. Ja, fand ich richtig, richtig geil. Es spricht einfach auch dafür, was für eine geile Person Neve Campbell ist. Courtney Cox ist wieder am Start. Isabel May, Tatum.
Isabel.
Ne?
Mhm.
Also wahrscheinlich die Tochter von Neve Campbell, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Isabel May, die hat in 1883 mitgespielt. Das ist diese Vorgeschichte von Yellowstone. Taylor Sheridan heißt er. Da spielt sie mit. Die Serie habe ich gesehen, war ganz okay, und sie hat aber stark performt auf jeden Fall.
Naja. Ja, gut, ich bin echt gespannt, wie gesagt. Ich gebe trotzdem ja, weil wir dieses Franchise mögen, ne? Gehen wir trotzdem nächste Woche ins Kino und freuen uns einfach und sagen, komm, Alter, Ghostface, Popcorn-Time.
Da kann ich ohne Gewissen auch mal wieder Popcorn snacken, weil bei anderen Filmen, die ich geguckt habe, Kino Nosferatu zum Beispiel, da halte ich mich ja mit dem Popcorn-Snacken zurück. Aber Scream 7 ist ein scheiß Popcorn-Film, let's fucking go. Ich habe richtig Bock drauf. Ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen so Highlight 2026, Scream 7, was passiert, ne? Wie geht's weiter, was haben sie sich diesmal einfallen
aber
lassen,
um auch die durch die melken, Bank, ja? Durch die Bank weg, so, also von allen möglichen Leuten, die auch eben Podcast machen oder irgendwie Content kreieren oder auch jetzt im engen Freundeskreis, irgendwie haben alle Bock drauf. Ja, ich habe echt noch keinen gehört, der gesagt hat, Scream 7 gehe ich nicht rein. Jeder hat trotzdem so einen Funken Hoffnung und sagt, doch, vielleicht kriegen wir jetzt nochmal so einen richtigen Knaller. So.
Ja, wir haben Bock, überrascht zu werden. Erstens, was garantiert ist, sind coole, blutige Kills. Das ist garantiert. Ja.
Ja.
Und zweitens, who did it? Ja. Und drittens, jetzt, das spielt bei mir jetzt eigentlich gerade die größte Rolle. Wird Sidney Prescott oder wird Gail Weathers umkommen in dem Film?
Ja.
Das ist
irgendwann
so für mich
muss es doch passieren.
Irgendwann muss es halt passieren. Ne? Und ich bin echt gespannt, ob es dieses Mal so sein wird oder ob Kevin Williamson nicht auch schon das Drehbuch mit den beiden für Scream 8, 9 und 10 geschrieben hat. Wer weiß es schon.
Ja.
Aber er hat ja. er hat ja auf jeden Fall mit einer Trilogie gerechnet. Also er hat ja Scream 1 geschrieben, dann hat er zack Scream 2, das wurde ein Jahr später produziert und dann haben sie sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Also es war schon seine Intention, das ganze Ding von vornherein irgendwie so versuchen als Trilogie oder eventuell sogar als geiles Franchise zu etablieren und ja, es ist ihm gelungen, würde ich sagen.
Ich habe mir aber trotzdem nochmal was überlegt.
Was hast du überlegt, mein Freund?
Ich habe mir überlegt, wir wollen heute mal Marian ein bisschen auf den Zahn fühlen. Du, weil du doch immer sagst, Alter, das ist dein Film, Alter. Ja, ja, ich meine, jeder sagt das. Und das ist ja auch jetzt keine Prüfungsangst für das, kein Test, aber doch ein kleiner Quiz mal, ja? Und ich dachte, ich hab mir mal so, wenn du mir erlaubst, ja, wir haben ja vorher, ist jetzt hier nicht so fancy machen, wir haben natürlich vorher schon mal ein bisschen drüber geredet. Ja, und ja. Ich hab mir so ein paar Fragen mal so überlegt zu Scream 1. So, jetzt bleiben wir mal da. Wie Let's go. Fanfest bist du? Und ja, Alter, hast du Bock? Pressure? Ja. Also wenn du jetzt verkackst, Digga, Horrorherzkarriere, ich weiß auch nicht, Alter, dann wird anders mit uns. Nein, Spaß. Ja, Fragen an Marian, habe ich das genannt. Krass, wa? Voll kreativ, Alter. Einfach hier in so richtige Notizen im Handy. Das ist so richtig im iOS hier, in der Notizen-App.
Ist das so nach Schwierigkeitsgrad, so von leicht bis schwer oder so? Oder durch
die? Ich habe mich da so lang gehangelt und wollte jetzt hier nicht nur das irgendwie in ChatGPT oder so reinhauen. Also ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Es sind ein paar sehr einfache Sachen dabei. Leider hast du, während wir jetzt gequatscht haben, auch so ein paar Sachen schon rausgehauen, wo ich dachte, Mann, fuck, Alter, das wollte ich doch fragen, Alter, du Eumel, Alter. Ja, aber gut, dann scheiß drauf. Aber falls du nicht drauf kommst oder das dir plötzlich doch ein bisschen zu tricky wird, ich hab da immer so ein paar Multiple Choices sogar.
Ah, okay.
Die gebe ich dir, biete ich dir alternativ an, so. Ne? Also ja, wenn du nicht gleich aus der Pistole schießen kannst. Und es ist random. Wir hangeln uns nicht von der Story komplett von vorne bis hinten durch. Ne? Einfach so können Sachen aus dem Film sein, sind aber auch so ein paar Trivia-Geschichten mit dabei.
Wie viele Fragen sind das?
Sind 10, bleib ruhig. 10 Fragen, Dicker. 10 Fragen werden wir überstehen. Und brauchst du noch einen Moment oder so, wir ziehen dir noch was
zu trinken? Ich mach mal hier.
Okay. Und jetzt geht's los. Okay, also die erste Frage. Sydney versteckt sich ähnlich wie Laurie aus Halloween im Kleiderschrank. Mit welchem Gegenstand ersticht Sydney Billy? Damn, ja, das ging schnell. Ja, gut. Ich hätte sonst noch im Angebot gehabt, Feuerhaken oder Kebabspieß. Aber gut, ich kann ja halt nicht vormachen.
Was ist denn Feuerhaken?
Digga, kennst du nicht so einen Feuerhaken, der vorne so einen Haken hat, aber die sind ja oft vorne auch so ein bisschen spitz. Kannst du schon reinrahmen? Also ich habe schon Filme gesehen, wo das ins Auge gelandet ist, im Kopf oder irgendwo rein. Kennst du nicht diesen typischen Feierhaken, Mann? Damit, wo du das Holz so umwendest oder die Kohlen so reindrückst in die Glut. Also aus Metall so einen langen Stab.
Ja, natürlich.
Ja, klar, Feuerhaken, Digga.
Du hast ja so die Blechstange gemeint oder so.
Ja, wäre auch cool gewesen, aber die ist, glaube ich, nicht ganz so spitz. So Feuerhaken ist schon so, geht schon so ein bisschen auch so ein bisschen spitz zum Stocher. Whatever. Du hast es sofort erkannt. So, die zweite Frage wäre, was sagt Ghostface, nachdem er Casey fragt, what do you want? Nachdem Casey fragt, what do you want? Mit der Stimme, natürlich.
To see what your insides look like.
Ja, natürlich. War das doch zu einfach, wa?
Bisschen easy jetzt,
ja. Ich hatte sonst noch im Angebot für Multiple Choice I wanna sex you up. Ja. oder I want to stuff you like a turkey.
Ja, ah, geil.
So für unsere Eli Roth Fans hier. Ganz genau. Dann dritte Frage. Du bist jetzt, glaube ich, schon so, die 500er Fragen sind jetzt rum. So, Millionär sind immer die ganz simple und jetzt.
Ich glaube, jetzt geht's um die, warte mal, das waren Ich glaube, jetzt geht es um die 32.000 Euro Frage, oder?
Tschüss, okay, du übertreibst gleich, du machst gleich Riesensprünge so. Ja. Wir sind jetzt so im, wir sind im 4.000er Bereich oder so, glaube ich.
Ah, okay, da gibt es noch eine Zukunftsstufe, okay.
Ja, da kommt noch ein bisschen was. Du hast vorhin schon eine Szene beschrieben und da hüpfen wir jetzt bei der dritten Frage hinein. In der Videothek-Szene teilt Filmnerd und Videothekenmitarbeiter Randy seine Killerthesen mit Stuart. Welchen Kult-Slasher nimmt er als Beispiel?
Lass mal kurz diese Szene durchgehen.
Du hast vorhin schon gesagt, ne? Motiv. Keiner braucht ein Motiv. Brauchst du einen Hint? Brauchst du einen Hinweis? Okay. Jamie Lee Curtis macht auch in diesem Film mit.
Okay, ich muss diese Szene mal in meinem Kopf gerade durchgehen.
Ja, also, nimm dir kurz einen Moment.
Also, sie sind da. Da.
Unsere Zuhörer können ja mitraten, jetzt, auch wenn wir nicht live sind.
Sie sind da in dieser Videothek, der spricht mit dem einem Killer.
Mit Stuart,
Und dann kommt die eine und fragt, wo ist dieser Werwolf-Film mit E.T.'s Mutter?
Ey, das weißt du auch, siehst du?
Und dann reden sie über das Prom Night.
Yes, sir.
Ja, jetzt bin ich.
Ja, okay. Ich hätte auch daraus eine Multiple-Choice machen können, aber ich bin jetzt ein bisschen, hast mich jetzt ein bisschen rausgeholt, Alter. Ich dachte jetzt, den schießt du mir jetzt so um die Ohren, ey, weil du hast mir ja vorhin fast wortwörtlich die Szene ja beschrieben sogar. Aber ey, cool. Du hast noch die Kurve bekommen mit den Hint.
Prom Night.
So, dann gibt's natürlich noch Wes Craven. Hat einen kurzen Cameo im Film. Als was ist er verkleidet?
Als Freddy Krueger. Also das heißt, der wird auch Fred in der Szene genannt.
Der war wirklich einfach. Es ist auch so eine Szene, muss ich sagen, die habe ich auch damals schon sehr gut verstanden mit meinen jungen Jahren, weil ich ja auch früh schon angefangen habe mit Horrorfilmen. Wes Craven war mir Name. Nightmare on Elm Street habe ich geliebt, gehört nach wie vor horrortechnisch. Wir müssen unbedingt irgendwann dann auch mal über Nightmare on Elm Street reden, weil das ist natürlich auch so ein Film, den habe ich so krass geliebt und lieb ihn auch heute noch. Und deswegen, die Szene war einfach super funny, ja.
Ja.
Nicht du, Fred.
Es steht sogar die Frage im Raum, ob das vielleicht der richtige Freddy Krueger war. Wer weiß das schon?
Okay. Du meinst, vielleicht hat er ja auch, es wird der echte Freddy Krueger und er hat ja den Ghostface, der Higsby ja killt. Vielleicht hat er den ja gesteuert, so wie im Jason vs. Freddy vs. Jason. Jetzt wird's wild, wa? Ich weiß, jetzt wird's ganz
jetzt
wild.
Jetzt wird die Gigameter-Ebene aufgemacht.
Ja, Digga, ey, das kann mit mir einiges auslösen, wenn man mich anpiekt, ja.
Okay, ich muss jetzt wieder einiges gut machen. Das mit Prom Night.
Okay, Digga, ein bisschen enttäuscht, wie gesagt, aber jetzt geht's wieder weiter. Vierte Frage.
Okay.
Oder nee, das war jetzt die vierte, jetzt kommt die fünfte. Ich habe leider nur die falsche Nummerierung hier gemacht, wie ich sehe. Weil ich nicht zählen kann. A, B oder C kannst du mich gleich wieder fragen. Gut. Gail Weathers, Kameramann, Kenny, sitzt im Übertragungswagen. Als Gail wieder zurückkommt, bemerkt er, die installierte Kamera im Wohnzimmer hat eine Zeitverzögerung.
Ja.
Circa wie lange ist die Zeitverzögerung?
30 Sekunden.
Goddamn! Sehr gut. Genauso ist es nämlich. Er sagt es auch circa, aber es sind genau circa 30 Sekunden. Wir werden niemals erfahren, wie viel es wirklich ganz genau sind, aber das gibt auch in dem
goddammit, I got a delay. What's the delay? I don't know. How long it took you from the house to here? 30 seconds?
Ja, geil. Ja, und es ist so, das ist auch nochmal, muss ich nochmal gut sagen, das gibt dem Film auch nochmal so eine richtig geile Spannung, eine extra Dynamik so, weil du ja weißt, du fieberst mit, der guckt es auf den Screen und im Grunde genommen ist der Killer vielleicht schon längst am Funkwagen, ja. Und das passiert ja tatsächlich auch, ne? Denn Kenny schafft's ja nicht weit, ne?
Schafft's nicht weit, leider.
Denn wie stirbt er? Denn er stirbt wie?
Ernsthaft jetzt? Achso, ja gut. Nee, das ist eine Punktefrage jetzt oder was?
Nein, das ist keine Punktefrage. Das ist eine Zusatzfrage, die mir gerade so eingefallen ist.
Ihm wird die Kehle durchgeschlitzt. Und die Frage steht im Raum, was it a two-man job? Weil wie haben die sein 50-pound overweight ass auf den Wagen raufgekriegt?
Oh, auf den Wagen raufgekriegt, wa? Genau. Ja. Ja, stimmt. Ja. Wer weiß, wer da mitgespielt hat. Vielleicht ist ja die Freddy-Krüger-Theorie, vielleicht kommt der doch noch irgendwie, vielleicht kriegen wir noch den Bogen. Ja.
Ein Two-Man-Job, vielleicht waren es beide da, weißt du? Weil das ist ja auch, das ist ja auch so eine Frage, worüber sich die Community streitet. Wer hat wen umgebracht im Film? Ich habe meine eigene Theorie dazu, aber vielleicht können wir nachher oder nachher mal drüber reden. Nächste Frage.
Ja, ja. Okay, nächste Frage ist die fünfte Frage und oder sechste Frage. Und ja, weil es jetzt hier so steht, verdammt. Also, Scream geht sofort richtig los, ohne Titelmusik und Credits, was nicht unbedingt typisch für einen Film ist. Wie lange dauert die legendäre Eröffnungssequenz mit Casey Becker?
12 Minuten.
Ja. Bist du dir da sicher, Marian?
100%ig.
Meine Recherche und Quellen sagt, du liegst sehr nah. Also du bist schon so verdammt nah, das lasse ich auf jeden Fall gelten, denn in einigen Quellen steht immer so zwischen 12 bis 13 Minuten. Wenn du Frame für Frame wirklich alle Sekunden zählst, sind es genau 12 Minuten 46. Aber jetzt könnte man noch sagen, hast du es auf Blu-ray gesehen, wenn Frame for Frame und der Dings und ach, ja, können wir so, aber
20 FPS versus 25 FPS, diese ganze genau, Geschichte.
Also
so.
Wir können natürlich jetzt auch noch hier irgendwie absolut technisch abnören, brauchen wir nicht.
Ich sag dir was, tatsächlich gibt es auch verschiedene Schnittfassungen vom Film. Ich habe nämlich oben ein paar Kopien von dem Unrated Director's Cut. Und in diesem Unrated Director's Cut gibt es 6 Sekunden mehr Blood and Gore. Und 2 Sekunden, und du weißt, in einem Horrorfilm kann jede Sekunde sehr viel ausmachen.
Absolut.
Ne? Und in Scream 2 und in Scream 1 wurden von diesen 6 Sekunden 2 Sekunden der Szene gewidmet, wo ihr Casey Beckers Freund Stephen Orth getötet wird und man sieht die Gedärme aus dem Bauch fallen. Wenn du dir die normale Version anguckst, wie sie bei überall abzurufen ist, sieht man nur so ein Stillbild, ne? Aber bei der Unrated, da fallen die Gedärme raus und das würde nochmal 2 Sekunden on top tun. Also eine Frage, denke ich mal, du lässt die zwölf Minuten zählen, ne?
Das könnte man jetzt auch noch mit auf die Waagschale packen und ich glaube aber, mich zu erinnern, dass ich damals im Kino definitiv mich sehr, sehr gut an die heraushängenden Gedärme erinnern kann. Ja. Also ich habe den auf jeden Fall auch im Director's Cut gesehen. Ja.
Same. Unrated Director's Cut heißt der, muss ich dazu sagen.
Oder Unrated Director's Cut, ja.
Weil mir ist das nämlich auch aufgefallen. Ich habe mir den Film dann wieder irgendwann, wie gesagt, dann angeguckt, auch als ich angefangen habe. Ich dachte mir so, irgendwas fehlt hier doch. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
Ja. Ne? Da rennt er nämlich nur vorbei und dann sieht man ganz kurz den Schlitz und das war's dann so. Ne?
Und dann siehst du, wie er da liegt und der Bauch offen und fertig. Ne?
Genau.
Und eine andere Szene ist übrigens, wo Rose McGowan aufgehängt wird. Also beziehungsweise stecken bleibt in diesem
Katzenklappe da.
Da siehst du nochmal ein bisschen detaillierter und ansonsten gibt es halt hier und da mal mehr Blut und sowas. Also das ist krass, wenn man den Film wirklich schon oft gesehen hat und den wirklich mag und so, dann ist das schon krass. Es fällt total auf. Ich hab mir zur Vorbereitung nochmal, wie gesagt, den Unrated Director's Cut angeguckt. Den gibt es nur auf ein paar DVDs. Und dann habe ich mir danach nochmal die 4K angeguckt, die vor 2, 3 Jahren rausgekommen ist. Steelbook. Es ist ein super schönes Bild. Wirklich, sieht richtig, richtig geil aus.
Hast du gesagt, ja.
Ey, wirklich, die Farbkorrekturen, die sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Aber diese Szenen fehlen. Und es fällt auf.
Das kann ich mir vorstellen. Deswegen hattest du ja auch gesagt, als wir gequatscht hatten vorhin, dass du da lieber dir eine DVD dann halt schnappst, ne?
Ja, 100%ig. Ja, also das ist so ein bisschen Nostalgie so, ne? Das ist doch schöner. Ne?
Du, ganz ehrlich, ich weiß, dass ich früher mal eine VHS-Copy hatte. Leider nicht mehr, weil ich dummerweise wirklich echt zu viele VHS, Alter, ich weiß auch nicht. Irgendwo beim Umzug, Alter, wer Horrorherz jetzt schon eine Weile hört, da blutet mein Herz auch immer noch mit meiner Halloween 6 VHS, wo ich so sicher war, dass ich die noch in irgendeiner Tüte oder so habe.
Ich denke dir Scream auf VHS zum Geburtstag, Bruder, versprochen.
Okay, gut, alles klar. Ihr habt es alle gehört? Wir haben jetzt Zeugen, ja. Und es ist im Juni wieder soweit. Und dann, wenn wir eine Folge aufnehmen, dann werde ich dich dann erinnern. Ja.
Sind wir jetzt bei Frage 7?
Wir sind jetzt bei Frage 7. Wenn du richtig mitgezählt hast. Und
ich habe richtig mitgezählt, glaube ich.
Sehr
ja.
gut, sehr gut. Also, Kevin Williamson schrieb das Drehbuch in einem einzigen Wochenende, oder ganz genau waren es wohl 3 Tage. Was war der Auslöser dafür und was hat ihn in der Nacht inspiriert? Das ist so eine Trivia-Frage.
Die Geschichte über den Gainesville Ripper.
Yes, Sir, ganz genau. Den Gainesville Ripper, um ganz genau zu sein, ist es Danny Rowling. Und das Ganze hat er wohl in seiner, ja, so eine Turning Point-Doku hieß, ist es, der über Serienmörder und so. Und da ist er dabei eingepennt und dann um 3 Uhr morgens aufgewacht und dann hat er sich rangesetzt und hat die legendäre Opening-Scene mit Casey, für Casey geschrieben. Ja.
Ja,
richtig sehr geil. Ja, geil. Ja, nochmal ganz kurz auch zu dieser Opening-Scene. Das ist einfach einer der besten Opening-Scenes, die ich mir für einen Horrorfilm vorstellen kann. Und auch diese ganzen, nicht nur die ganzen Tropes und die ganzen Erinnerungen an Huldigung, an die guten Halloween-Filme Horrorfilme mit diesem Quiz, ne? Mhm. Also nicht umsonst hat Drew Barrymore diese Story gelesen und wollte unbedingt diesen legendären Part. Es war ja eine freiwillige Entscheidung, dass sie gerne stirbt. Ach, vielleicht nochmal.
Sie wollte das so, ne?
Ja, sie wollte das. Sie hat gesagt, fuck it, ich will nicht, weil sie sollte ja eigentlich genau wer sein?
Naja, Sidney Prescott.
Genau. Die sollte Sidney Prescott sein, aber sie wollte es gar nicht. Und Wes Craven und Kevin Williamson, die waren halt eben, fanden die Idee grandios. Und es erinnert halt auch, ne, die Blondie, die stirbt in den ersten Teil des Films, in den ersten 15 Minuten oder 12 Minuten, erinnert ja an einen ganz legendären Film mit auch einer legendären Scream Queen, nämlich Psycho.
Ja.
Na, dass man die Person, die man erst aufbaut, dann halt auch gleich killt. So, ne? So, dass man gleich sagt, ey, hier in diesem Film ist keiner sicher. Wir
bei
killen
Psycho
auch.
Bei Psycho hat 40 Minuten gedauert. Hier. 10.
Ja, ja, klar, natürlich. Also Psycho ist nochmal eine andere Nummer auch, klar, aber auch einfach zu sagen, das Covergirl, das auf dem Poster ist, Drew fucking Barrymore, ja, die wird gleich am Anfang in den ersten 12 Minuten und 46 Sekunden sterben. So, wir sind jetzt bei Frage
8.
Yes, sehr gut. Der Film hatte ursprünglich mal einen ganz anderen Titel. Wie sollte er denn heißen und warum wurde er geändert? So eine Doppelfrage.
Kriege ich dafür auch Doppelpunkte oder nur einen Punkt?
Kommt drauf an. Wenn du es richtig beantwortest, wäre ich bereit, dir einen Zusatzpunkt, einen halben Zusatzpunkt zu geben.
Dann reklamiere ich diesen Zusatzpunkt jetzt schon mal. Der Film sollte eigentlich Scary Movie heißen.
Yes.
Und er wurde von, ich muss es leider sagen, Bob und Harvey Weinstein produziert.
Ja, von Dimension Pictures damals.
Die haben den Titel für nicht zu gruselig gehalten und deswegen haben sie den Titel zu Scream geändert.
Ja, ja.
Womit
zu Anfang komödiantisch.
Zu komödiantisch.
Bob Weinstein gesagt.
Wozu Wes Craven fand das nicht geil, aber wir sind alle froh, dass er jetzt am Ende Scream heißt.
Naja, klar, am Ende, wenn der Titel sitzt und man. Den hinterfragt man es irgendwann nicht mehr.
Die hatten auch keinen Bock auf die Maske. Die hatten keinen Bock auf die Maske, aber die mussten die Produktion starten. Deswegen sieht am Anfang die Maske, die haben diese Maske gesehen und die mussten aber herausfinden, wo diese Maske herkommt, damit sie die Rechte kaufen können, um das
ganz
zu benutzen.
Genau. Das war ja noch eine Investigation, richtig?
Ja, ja, genau.
Die hießen erzähl.
Und dann fällt einem auf, dass die Maske in der Opening-Scene, die hat manchmal so einen Billo-Eindruck. Und an anderen stellen sich die wieder vernünftige Maske
Peanut
aus.
Peanut-Eis, sagen wir auch so, ne? Weil die so eine kleine Schlitzaugen hat, schon fast wie bei Scary Movie.
Und dann wollte, und den Weinsteins hat das nicht gefallen, Und dann meinten die, ey, Alter, hört mal zu, Leute, wir drehen jetzt alles, was ihr bisher mit der Maske gedreht habt, nochmal mit vier verschiedenen Masken. Und ich suche mir dann die Maske aus, die mir am besten gefällt, weil ich jetzt gerade nicht sagen kann, welche mir am besten gefällt.
Na? Ja, ja, ja.
Und dann, muss man da Kudos geben an eine Produzentin, Kathy Conrad heißt die, und die hat gesagt, was für ein Bullshit, das machen wir nicht. Wir drehen jetzt den Film weiter mit dieser Maske. Und dank Kathy Conrad haben wir die Ghostface-Maske, wie wir sie kennen und wie wir sie lieben. Sonst, die hatten ganz wilde Ideen mit so Zähnen und hier und da und tralala, weißt du, ganz
naja, verrückt. Naja, die erste Maske, die wurde ja sozusagen von den eigenen Trickstudio oder von denen, die Practical Effects gemacht haben, KNB hießen die, von denen wurde die Maske ja eben dann auf Anweisung von Weinstein, von der Production, hat man gesagt, hey, wir wollen so eine ähnliche Maske haben, die muss wesentlich anders aussehen in den Zügen, damit wir keine rechtlichen Probleme bekommen, denn Funworld hielt wohl die Lizenz und die wollten halt extrem viel Geld dafür und oder was heißt extrem viel Geld? Weinstein ist vielleicht auch der Hurensohn, Alter, hat einfach auch gesagt, fick dich, ich will nicht, und hat den Preis mal runtergedrückt. Ja, das wissen wir natürlich nicht alles, aber der war einfach sich zu schade, das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Und dann haben die halt die KNB-Artists, die haben die Maske halt eben so kreiert und die haben ja auch so ein bisschen schmalere Augen, wie gesagt, diese Peanut-Eye-Maske sagen viele so. Und die ist natürlich, der erste Teil, die Opening-Scene, ist halt ausschließlich mit dieser Maske gemacht worden, mit der nachkreierten. Und das konnte auch nicht mehr nachgedreht werden, weil dann halt auch wirklich Drew Barrymore andersweitig in Produktion war. Und ja, dann ging das halt nicht mehr und da hat man gesagt, das lassen wir jetzt einfach so drin, das fällt schon nicht auf. Und ehrlich gesagt, mir ist es nicht aufgefallen früher.
Mir auch nicht, nee, überhaupt nicht, null. Du achtest auf ganz andere Dinge.
Ganz genau. Na, das ist so, das kannst du dann beim 100. Watch und dann ein bisschen Trivia lesen und dann merkst du, ah krass, ja jetzt merke ich es. Ne? Aber nee, da musst du schon so richtiges fotografisches Gedächtnis haben, so ein Super-Recognizer. Ja, keine Ahnung. Wie auch immer, ne, so viel zu der Maske. Du hast als diese Maske, du hast auch diese Frage überlebt, ja. Yes. Jetzt kommen wir zu Frage
Nummer 9.
Yes. Welcher bekannte Schauspieler lehnte die Rolle des Billy Loomis ab, bevor Skeet Ulrich gecastet wurde?
Oh Mann, Alter. Oh, warte, lass mich kurz nachdenken. Der war bei einer Audition mit seiner Freundin. Nee, seine Freundin war auf einer Audition. Und die Casting-Direktorin hat ihn dann entdeckt, so im Hallway, auch Schauspieler, ne? Und hat ihn dann gecastet, dann hat sie ihn Joaquin Phoenix.
Nee.
Scheiße.
Nee, das war er nicht. Hatte dann abgelehnt für einen anderen Film.
Joaquin Phoenix?
Nee. Mhm. Die Person, die eigentlich für den Film gedacht war.
Mhm.
Und die Person hat dann in einem anderen Science-Fiction-Film mitgemacht.
Um 96?
Mhm.
Science-Fiction, Starship Troopers?
Nee, es ist ein Film, der tatsächlich dann 1997 rauskam. Und ihr Gegenspielerin war Uma Thurman in diesem Film. Und auch Jude Law macht in dem Film mit. Aber Jude Law war nicht die Person, über die ich rede. Der Film heißt Gattaca.
Okay, und wer war jetzt der Schauspieler?
Also jetzt habe ich ganz viele Hints gegeben.
Nee, ich weiß es nicht, ich komme nicht drauf.
Ja, es war Ethan Hawke tatsächlich.
Ach, tatsächlich, ja. Aber ich weiß, bin mir eigentlich relativ sicher, dass Joaquin Phoenix das Drehbuch auch abgelehnt hat, weil es ihm zu gewalttätig war.
Ach echt?
Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Aber Dicker, bei so einen Fragen, guck mal, die haben das Drehbuch, die hauen das an 10 Agenturen in Hollywood raus. Und diese 10 Agenturen haben halt den krassen Schauspieler. Weißt du?
Ja, also trotzdem hast du die 9. Frage nicht richtig beantwortet.
Würde ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht einen halben Punkt.
Doch.
Vielleicht
kommt es auf einen halben Punkt. Was für einen halben Punkt, Digga? Du hast Ethan Hawke nicht genannt. Ich habe dir Digga. 2 Hints gegeben und du hast ihn nicht ey, komm.
Ja,
Digga. Du hast
Digga.
So viele Fragen richtig beantwortet.
Aber Joaquin Phoenix ist auch nicht falsch, Mann. Das kannst du nachlesen, Alter. Der war im Gespräch, entschied sich
aber
dagegen, weil es
nicht war. Auch, bist du auch sicher auch für Billy?
Ja, Standard. Das ist zum Nachlesen. Aber egal. Okay.
Okay.
Dann kein Punkt. Kein Punkt für mich. Ist okay.
Okay. Na, wir müssen ihr auch ein bisschen, ja, ja. Ne, wollen jetzt ja das Publikum hier nicht täuschen, ne?
Jetzt bin ich bei 8 Punkten von 10. Nee, oder? Warte mal. Zwei Fragen konnte ich nicht. Ja, ja, genau.
Safe, richtig, ja. Ich glaube aber, es wird noch eine Zusatzfrage kommen. Dann kriegst du nochmal eine Chance, es noch mal aufzuholen. Ist das fair?
Okay. Ist fair, Bruder, ist fair.
Beste. Nächste Frage. Also, das ist zu einfach. Darüber haben wir jetzt auch schon ein paar Mal geredet. Ich muss die austauschen, weil das macht keinen
Punkt
Sinn.
Punkt ist Punkt, Digga. Hast du aufgeschrieben.
Das macht keinen Sinn, auch für die Zuhörer, wenn wir jetzt drüber.
Stell mir vor, Günther Jauch würde auf einmal bei der 1-Million-Euro-Frage sagen: Ach, ist zu einfach, lass mal eine andere Frage nehmen.
Ja, der sagt es vielleicht nicht so. Ich bin da mal zu offen und rede das immer und spreche immer, mir liegt das Herz auf der Zunge, weißt du so? Aber pass auf, ich habe ein paar Fragen. Ja, ich kann sie dir gerne nochmal hinten ran klatschen, wenn es okay ist, ja? Und dann kannst du es trotzdem sagen. Und dann wirst du auch sagen, okay, verstehe ich. Ja, okay, 10. Und zwar geht es jetzt um einen Musiktitel. Ja. In der Szene, wo Billy in das Fenster von Sydney reinkrabbelt. Gleich
Don't Fear the Reaper, ob Gust Don't Fear the Reaper Original von Blue Oyster Club.
Genau, aber das ist halt eine andere Version, eine Unplugged-Version. Ja. Aber ja. Romeo and Juliet.
Ich liebe dieses Lied.
Das ist aber auch so ein Halloween-Ding. Ne? So, wenn Halloween-Season kommt.
Digga, soll ich eigentlich dich die Fragen zu Ende fragen lassen oder ist es okay,
wenn mach mal, weil es ist keine Buzzer-Fragen hier. Du hast keinen, gegen den du konkurrierst, außer gegen dich selber. Ne? Aber das ist halt deine Art. Competitive, wie du bist.
Du hast gesagt, ey Maren, übrigens gibt ein Quiz, ich habe sofort Spiegel rausgeholt.
Gleich der Puls ging hoch, so.
Direkt so Spiegel.
Ich will es gewinnen. Was gibt es? Nichts, egal. Ja, okay. Nee, das ging auch sehr schnell, muss ich sagen. Aber ich wusste es irgendwie schon, weil ja, du liebst den Film, du liebst den Song. Das ist auch so ein Song, der immer die Halloween-Saison so einleitet, finde ich. Den höre ich den kompletten Oktober durch, den Song so. Einfach so im Hintergrund immer.
Das ist die Version von Gust, die ist geil, weil er da so schön mit seinen Fingern über die Gitarrenseiten quietscht, weißt du? Und das Original von Blue Oyster Club, das ist halt so, wie es anfängt.
Super, Mann. Ein Vibe. Ja, ey, das war denn jetzt, hatte ich ja die 10. Frage. Und und dann habe ich jetzt nochmal, eigentlich habe ich noch 2 und eine Sache, die gehört nicht mehr zum Quiz, aber mal sehen, ob du es weißt. Okay, machen wir das so? Dann sind wir durch. Also, okay, ich mach's auch ganz schnell. Also, im Grunde genommen sind wir sonst eigentlich durch, aber die hängen wir jetzt nochmal dran und damit kannst du nochmal deine Ehre nochmal retten, indem du es nochmal untermauerst.
Digga, also Quizmaster wirst du nicht mehr in diesem Leben, Alter, ich sag's dir, ja.
Wieso denn, Alter? Hab's doch echt spannend gemacht, ey. Du streichst
eine Frage. Ach, auf einmal haben wir 12 Fragen, nicht mehr 10, so.
Also, okay, pass auf. Du hast doch die Frage noch gar nicht gehört, warum. Du hättest, glaube ich, genauso gehandelt. Sorry, ist so. Okay, pass auf. Also, die Frage, die ich eigentlich nicht stellen wollte, und jetzt stelle ich sie nochmal zusätzlich, ist: Welche Rolle sollte Drew Barrymore ursprünglich besetzen und warum änderte sich die Idee?
Dönerspieß.
Hey, es war eigentlich Kebabspieß, sorry, leider wieder falsch. Scheiße. du verstehst jetzt vielleicht ein bisschen, warum ich da gesagt habe, come on, das ist zu einfach, das geht nicht mal.
Vielleicht wird doch noch was aus deiner Showmaster, Quizmaster-Karriere, wer weiß.
Digga, Alter, du hast mich kurz gebrochen so jetzt. Ich dachte wirklich, ich komme jetzt noch ganz groß raus mit meinen Moderatoren-Skills.
Am Morgen vorbei, bringst du mit, dann ist alles wieder okay.
Was bringst du mit?
Sucuk.
Sucuk, alles klar.
Ey, Leibspeise als Türke.
Ja, klar, Klischee, Digga. Und du Schiwapschischi, wa?
Ja, all the way, Alter. Ich gehe mit den Dingern schlafen, Alter. Ja.
Du gehst rein in eine Backe, eine Schiwapsche und in die andere, ne? So wie die anderen sich einen Mundschutz reinmachen, damit sie nicht auf die Zähne beißen, machst du Schiwapschischi, Alter.
Digga, wenn du zum Zahnarzt kriegst, wenn du zum Zahnarzt kriegst, keine Blomben, sondern kriegst Zuckzuck in den Mund gestopft.
Digga, du weißt, Alter, ich habe eine Zahnlücke, Alter, damit kann ich auf jeden Fall eine Zuschuck balancieren. Naja. Jetzt wird's wild. aber auf jeden Fall, jetzt lass mal wieder ernst werden. Hör mal auf jetzt, ja. Habe ich noch mal eine Frage, aber die ist auch zu billig, Alter. Randy erklärt 3 elementare Regeln fürs Überleben in einem Slasher-Movie. Wie lauten denn diese Regeln?
Ich kann, ich krieg extra Punkte, wenn ich den O-Ton mitsprechen kann, okay?
Okay.
There are certain rules that one must know to successfully survive a horror movie. Rule number 1, you can never have sex. Rule number 2, you can never drink or do drugs. It's an extension of number 1. And rule number 3, you can never, ever say, I'll be right back, because you won't be back.
I'll be right back!
Ooh.
Ja, man sieht, man kann den Film einfach krass mitreden. Ne? Also, ja. Kriegst du es auch auf Deutsch hin?
Nee.
Ja gut, da muss ich sagen, Chapeau, du hast wirklich im Großen und Ganzen bestanden. Bei der einen bist du wirklich gestolpert mit Prom Night, aber mit den Hints hast du es ja hinbekommen.
Ärgerlich.
Von daher... Ja, man sieht es ja, aber du hast bewiesen, dass du es eigentlich wusstest.
Ich bin nervös geworden. Aber Digga, ich habe einen Filmfehler, da ist mir ein Filmfehler eingefallen, also das haben wir mit Absicht gemacht. Aber sie fragt nach, wo ist dieser Horrorfilm mit dieser Werwolf-Film mit E.T.'s Mutter? Und er sagt The Howling.
Ja, es ist ja Quatsch, ne?
Das ist völliger Quatsch, ja. Gibt es überhaupt einen Werwolf-Film mit E.T.'s Mutter? Und warum kenne ich den nicht? Ich habe wirklich gegoogelt und den gibt es nicht. Und ich habe tatsächlich auch gegoogelt, ob man in All the Right Moves den Penis von Tom Cruise sieht. Und ja, man sieht ihn. Aber mittlerweile hat Tom Cruise veranlasst, dass diese Szene in allen neuen Versionen herausgenommen wird, weil er nicht wollte, dass man seinen Penis sieht.
Also Ladies oder auch Boys, wie auch immer. Ja. Es tut mir echt leid. Ihr habt es gerade jetzt von Marian nochmal gehört. No fucking penis scenes von Tom Cruise.
Ihr müsst auf die alten Medien zurückgreifen, wenn ihr seinen Dick sehen wollt in diesem einen Frame. Ist wirklich nur ein Frame.
Eine noch, jetzt kommt nochmal so richtig der krasse das ist jetzt eigentlich nicht mehr das Quiz, aber jetzt kannst du vielleicht wirklich nochmal alle beeindrucken. Kernidee der Story von Kevin Williams hatte einen besonderen Satz im Kopf gehabt, der tatsächlich in Scream auch vorkommt. Welcher Satz war das?
Warte mal, nochmal bitte.
Also er hatte so eine Kernidee, Kevin Williams, eine Story, so in seinem Storyalter noch nicht komplett, noch nicht mal mit der Story angefangen hat, hat er aber eine Idee gehabt, so eine Aussage. Einfach so ein Satz, der für ihn präsent oder der wichtig war. Und der fällt auch wirklich wortwörtlich in dem Film.
Ich würde jetzt mal sagen, what's your scary movie? What's your favorite scary movie?
Nee, ist ein bisschen längerer Satz. Also. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp.
Mhm.
Er kommt ganz zum Ende bei Scream, beim Reveal. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das Stuart sagt. Oder sagt es Billy? Ich bin mir gar nicht so.
Stuart. Kommt ganz zum Ende vom Film von Stu oder von Billy. Ein Satz, der die Kernidee zu Scream inspiriert hat. Oder ein Satz, der schon der von, hat, bevor genau. das Drehbuch geschrieben war.
Genau, der so für ihn so prägnant wichtig war.
Damn.
Ich habe es ehrlich gesagt auch vorhin, als ich so ein bisschen die Fragen gestellt habe, habe ich das ein bisschen recherchiert und da ist es dann mir so über den Screen gelaufen, aufgetaucht und ich dachte, die nehme ich nochmal so als so ganz gemeine Zusatz und das kommt ganz drauf an, wie nett du mit mir bist.
Ja, ich gehe es halt gerade durch. Also, was ich cool finde, ist, We all go a little mad sometimes. Mom and Dad are gonna be so mad at me.
Nee, 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 nee.
You cut me too deep. Okay. You cut me too deep. I think I'm dying here, man.
Ja, ja, da sind schon ein paar geile Sprüche dabei. Ne?
Was waren da noch so für geile Sprüche?
Ich glaube, du kommst nicht drauf. Soll ich sagen?
Warte, lass mich noch mal kurz durchgehen. Movies don't create psychos, movies make psychos more creative.
Ja, 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 ja.
Das ist er. Ja, geil, Alter. Jackpot, ja, ja, Alter. Ja.
Movies geil. Don't create psychos, movies make psychos more creative.
Geil, Alter.
War das, glaube ich?
Billy zu Sydney.
Billy sagt es, ja?
Ja, während er das Motiv erklärt.
Naja, wo die sich gegenseitig halt abstechen, in der Küche da.
Ja, 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 voll, ja, voll. Ja. Ich habe übrigens auch mal eine ganz spannende These gelesen. Kevin Williamson ist ja schwul. Das ist ja kein Geheimnis. Und ich habe mal eine These gelesen, eine ganz interessante. Und wenn ich über die nachdenke, leuchtet die auch wirklich ein für mich, dass Billy und Stu eine queere Beziehung hatten.
Beziehung. Ah, okay.
Ja. Warum? Weil es gibt erstmal, wenn man meiner Theorie Glauben schenken darf, dass ich weiß, wer wen umgebracht hat, haben sie ihre gegenseitigen Freundinnen umgebracht. Ja. Diese eine Szene auch am Ende, wo Billy sein Motiv erklärt, ne? Wegen seiner Mutter, ne? Weil Maureen Prescott, also Sidneys Mutter, hat mit seinem Vater geschlafen.
Und deswegen ist sie reingehauen.
Und dann fragt sie, what's your motive, sowas, ne? Peer pressure. Ja. Und dann lehnt er sich so ganz nah an ihn ran und guckt ihn so an. Also die haben so eine ganz innige Beziehung.
Chemie so, ne? Ja,
ja, da gibt's so ein paar Szenen, wo das tatsächlich auch mal auffällt. Und ich denke mal, dass das so ein bisschen so Hintergedanke war von Kevin Williamson und er das im Rahmen, wie es möglich gewesen wäre, 1996, das dann so halt auch wiedergegeben hat.
Ja, ist eine krasse These. Habe ich aber auch, glaube ich, schon mal irgendwie gehört.
Und das, dass du da mitmacht, weil er in Billy verliebt ist und umgekehrt, weißt du?
Ja, ja, ja. Und es gibt ja auch so immer so bestimmte Blicke, die sich immer so zuwerfen, so, die man vielleicht sogar so ein bisschen homoerotische Vibes zusprechen könnte. Ja, ja, ja. Ja, ich finde auch so diese legendäre Szene, wo Tatum da in dieser Klappe da in der Garagentür ja so eingeklemmt wird und Billy dann ja so ganz hastig dann zur Party auch kommt.
Ja, 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 ja.
Da gibt er ihn auch so einen Blick so und mit so einer Augenbraue nach oben ziehend, so wie ich hab diese Bitch erledigt. Ja. So das könnte man auch so interpretieren wie: Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Jetzt können wir endlich unsere Liebe eingestehen, wer oder was auch immer. Ja, ja. Da gibt es eine Menge Theorien, was man reininterpretieren kann, aber der Film ist und bleibt ein Goldnugget in diesem Genre.
Voll.
Unantastbar und immer wieder, wenn ich den gucke, ist es ein wunderschöner Film, der einfach, der geht viel zu schnell zu Ende, irgendwie, habe ich immer das Gefühl. Ich will den am liebsten nochmal gleich dann anmachen. Ja,
ja, das ist der funktioniert einfach so gut und der ist auch so schnell erzählt, obwohl er wirklich eine Stunde und 51 lang ist, ne? Aber Hammer. Also nee, ey, war eine richtig schöne Folge, hat richtig Bock gemacht und ich war vor diesem Podcast, also bevor wir diese Folge auf ein bisschen so ehrfürchtig, weil mir Scream so viel bedeutet und natürlich dachte ich mir dann so, oh mein Gott, ne? Aber
und dann teste ich dich auch noch, Alter. Dann muss ich dich auch noch quizzen, Alter.
Aber war gut. Also ich habe
hast gut abgeschnitten.
Ich habe mein Scream-Fandom, mein Scream-Fanboy-Dasein gut bestanden. Aber das mache ich beim nächsten Mal auch. Wenn wir das nächste Mal eine Podcast-Folge machen zu einem Film,
den feierst
du richtig krass, dann
ich bin
dann
gespannt. Sehr gerne.
Ich muss aber auch sagen, die Fragen, die du mir gestellt hast, die waren jetzt so, also wenn ich hier so Schwierigkeitsgrad 1 bis 10, bis auf die letzte, die war tricky.
Ja.
Weil es da so viele ikonische Sprüche gab und ich bin jetzt einfach von oben nach unten durchgegangen so. Aber so Schwierigkeitsgrad so war so eine 3.
Ja, Dicker.
Also
wir
geht
hatten
noch
ja,
was.
wir
geht
haben,
noch
wir, wir haben, wir haben ja auch vorhin gesagt, wir machen, wollen ja jetzt keine Quizfolge machen, sondern ich wollte das so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern und du meintest ja auch, ey, challenge mich, ja.
Digga, war geil.
Weil du meintest, ja, ich kann mitreden und dann habe ich gesagt, machen wir das doch einfach mal. Ne? Und war eine gute Idee und hat Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch alle Spaß gehabt. Die zugehört haben. Wir werden nächste Woche Scream 7 gucken und wir werden definitiv noch überlegen, ob wir eine komplette Episode vielleicht machen darüber, je
auf
nachdem, wie gut er ist oder schlechter ist.
Let's go. Alleine, weil Kevin Williamson das erste Mal Regie macht, müssen wir machen. Na, ich schwöre, Wes Craven wäre so stolz gewesen auf Kevin Williamson, weißt du?
Ja.
Rest in peace, Wes Craven.
Rest in peace,
für alles. Danke für alles. Danke für alles.
Danke für diesen wunderschönen Film, ja.
Ist auch ein richtig geiler Typ gewesen sein, ne? Also alle Interviews, die ich gelesen oder gesehen habe, sagen, was für ein geiler Director Wes Craven war. So richtig
ja,
entspannt.
Super.
Chillig, geil.
Genau, Ruhe ausgestrahlt. Jungen Sternchen oder heranwachsenden Schauspielern immer eine Chance gegeben, nicht nur immer irgendwelche Stars gecastet, immer seiner Passion gefolgt, ne? Und hat alles richtig gemacht eigentlich. Hat ein sehr erfülltes Leben gehabt, würde ich mal sagen.
Hundertprozentig. Und in diesem Sinne, wir freuen uns auf Scream 7. Ich muss meine Erwartungen, mein Hype ein bisschen runterschrauben, sonst kann ich irgendwie wieder nur enttäuscht werden. Aber alleine, weil Kevin Williamson im Regiestuhl sitzt und wir meine Number One Scream Queen Neve Campbell wieder am Start haben, freue ich mich drauf und die Folge kommt auf jeden Fall.
Stimmt, war ja dein Final Girl auch, ne? Dein Lieblings-Final Girl, ja.
Nummer uno, unangefochten. Aber dicht gefolgt von Miss Jamie Lee Curtis.
Curtis, so ist es. In diesem Sinne also auch nochmal von mir, ich wünsche allen einen wunderschönen Sonntag und genießt dann die nächste Woche und hört dann bald wieder rein. Und ansonsten trifft ihr uns bei Instagram, wenn wir wieder schön die Folge posten. Also, peace. Out.
Ciao.
Peace.